Ja, herzlich willkommen in meinem Podcast und in echt. Ich habe wieder einen spannenden Gast oder eine spannende Gästin. Tomke ist heute bei mir und wir wollen über das Thema Hilfe in Anspruch nehmen, also über Beratungskonstellationen oder über psychosoziale Beratung sprechen, die ja im Alltag oder in unserer Gesellschaft auch immer mehr wird. Und genau, in diesem Sinne freue ich mich sehr, dass Tomke dabei ist. Vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen.
Ja, gerne. Ich freue mich auch erstmal, dass ich dabei sein darf. Finde das Thema, ja, haben wir uns ja schon so ausgetauscht, super spannend. Genau, und bin, wie gesagt, einfach sehr dankbar, dass ich mich mit dir dazu im Rahmen dieses Podcasts austauschen kann. Genau, ich bin Tomke, ich bin 35 Jahre alt, wohne in Oldenburg. Genau, mein Job ist es, an der Uni zu arbeiten, am Institut für Sonder- und Reha-Pädagogik als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Genau, was gibt's noch über mich zu sagen? Ich bin dabei, mich so ein bisschen meinem Traum anzunähern und als Therapeutin zu arbeiten. Ich habe dazu eine Ausbildung jetzt angefangen. Genau. Bin seit fast 2 Jahren in einer Beziehung. Genau. Weiß nicht, gibt's noch was Wichtiges?
Was machst du gerne in deiner Freizeit?
In meiner Freizeit ist immer so ein Mix aus viel Betätigung und Zeit für mich. genau, ich gehe richtig gerne zum CrossFit. Genau, und einfach als Ausgleich für meinen stressigen Alltag, wenn es zu viel wird, um einfach so ein bisschen, mich körperlich zu betätigen, fit zu bleiben. Und aber vor allem einfach bei mir immer wieder so auf der mentalen Ebene. Also einfach, um mal auszuschalten, den Kopf. Es gelingt mir da immer ganz gut. Das sind immer so dann meine 60 Minuten am Tag, wo wirklich mal Gedankenstille in meinem Kopf ist. Weil ich mich dann so sehr auf das konzentriere, was ich da machen muss. genau. Dahingehend ist es für mich einfach einen riesigen Mehrwert und aber auch so, man lernt da viel über seinen Körper, man ist sehr damit konfrontiert, auch zu lernen, auf seinen Körper zu hören. Das klappt da mal mehr und mal weniger, aber auch eben so, viel Mentales, ne? Es sind einfach über die eigenen Grenzen zu gehen, Grenzen auszutesten, und sich vielleicht auch mal irgendwie was zuzutrauen, was man vorher gar nicht gedacht hätte, dass man das kann. Genau. Also das nimmt, wie man hört, einen sehr großen Teil in meiner Freizeit ein. genau, ansonsten ist das eigentlich so gemixt. Ich gehe gerne im See schwimmen, treffe mich mit Freunden, mache viel mit meinem Partner zusammen. Ja, genau. Familie. Verbringe gerne Zeit mit meiner Familie, mit unserem alten Hund. Ja, ich glaube, das ist beschreibt so eine ganz gute Mischung davon.
Du hast vorhin gesagt, dein berufliches Ziel sozusagen ist, Therapeutin zu werden. Mhm. In welchem Bereich denn?
Ich mache ja die Ausbildung zur systemischen Beraterin und systemischen Therapeutin. Es ist jetzt an dem Institut ja auch sehr auf Familientherapie ausgerichtet und kann mir durchaus auch vorstellen, so in den Bereich zu gehen. Ich würde das ist natürlich immer schwierig, ich habe jetzt gerade angefangen, ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig einschätzen kann. Ich habe so ein bisschen die Idee, das jetzt nicht ausschließlich beispielsweise auf Familien auszurichten, aber ich sehe schon einfach den Mehrwert da drin. Auch für mich selber, wenn man diese Ausbildung macht, ist man sehr schnell mit Inhalten konfrontiert, die logischerweise immer irgendwie was mit einem machen. So, man kann ja schlecht über, wir haben Seminare, die sind dann freitags und samstags, jeweils 9 Stunden, wo man viel über Familie spricht und so weiter, über Geschwisterbeziehungen, über die Beziehung zu den Eltern. Und das sind ja alles Themen, die gehen irgendwie nicht spurlos an einem vorbei. Und das hat mir zum Beispiel auch recht schnell nochmal so gezeigt, wie, ja, so das Thema Familie ist ja irgendwie bei niemandem wegzudenken. So auch selbst wenn Menschen in dem Sinn nicht mehr mit ihrer Familie, also ihrer Ursprungsfamilie zusammenleben, ist das ja das Thema ja trotzdem da. Und entsprechend habe ich mich da irgendwie auch viel mit Menschen zu ausgetauscht und ja, habe schon Lust, in diesem Bereich zu arbeiten, vor allem eben mir das Ganze systemisch anzugucken, weil da ja eben immer so alle ja relevanten Faktoren mit berücksichtigt werden können. Und ich das einfach, mir das auch subjektiv einmal schon voll oft geholfen hat, sich das einfach mit jemandem mal anzugucken und so Impulse zu kriegen, neue Perspektiven zu erarbeiten und einfach vielleicht auch mal an Stellen zu gucken, wo man denkt, ja, oh, war mir gar nicht so klar oder das wusste ich gar nicht. So, ich habe das oder habe das rational vielleicht wahrgenommen, aber ich habe eigentlich immer gedacht, ich komme da voll gut mit zurecht, mich stört das gar nicht. Das ist ja gerade beim Thema Familie nicht selten der Fall. Genau, und so in diesem Bereich kann ich mir das schon gut vorstellen. So, ja, nicht nur, auch so gerne so in Einzelarbeit. Ich finde, sehe einfach irgendwie, also gerade momentan habe ich das Gefühl, es ist so viel Bedarf. Irgendwie in meinem Umfeld explodiert das Gefühl an jeder Ecke. Und denk mir da einfach nochmal, wie schön das ist, wenn man ja Menschen einfach in diesen Situationen irgendwie etwas mitgeben kann. Kann man auch natürlich als Freundin, als Partnerin. Aber ja, halt eben immer, ich würde das einfach gerne professionell machen. Ich würde gerne Menschen irgendwie so einen Raum bieten, wo sie hinkommen können, wo sie ja so das vielleicht auch einfach mal rauslassen können, wie sie das empfinden und nicht wie, dass man Rücksicht darauf nehmen muss, weil Person XY sitzt daneben und die verletzt man sonst, sondern einfach mal so alles auch rauslassen zu können, wie man das fühlt, wie man das denkt, und einfach die eigene Sichtweise mal sehr im Fokus steht. Genau, das, so einen Raum würde ich gerne einfach Menschen ermöglichen. Und dann im Idealfall natürlich vielleicht Ideen zu entwickeln, Perspektiven zu entwickeln, die für die Person auch wirklich hilfreich sind.
Dann können wir uns ja zusammentun.
Ja, ja.
Das, was du gerade beschreibst, das ist ja tatsächlich auch viel von dem sozusagen, was ich jetzt hier auch mache. Mhm. Und ich merke das auch, dass der Bedarf immer, also ist zumindest meine Wahrnehmung, dass der Bedarf immer größer wird. Und also ich habe ja in meinen Zusatzausbildungen auch immer mega viel Methoden gelernt. Und es gibt ja auch 12.000 Methodenbücher, was man alles noch so Schönes machen kann. Und was ich aber hier feststelle in der Arbeit ist ganz oft, dass es eigentlich einen Raum geben muss, in dem man überhaupt mal aussprechen kann. Also ich brauche hier ehrlicherweise super selten Methoden. Also die einzige Methode, die ich echt regelmäßig verwende, ist das Systembrett. Und alle anderen Methoden, habe ich oft das Gefühl, gehen irgendwie so auch am Menschen vorbei. Also was oft irgendwie der Wunsch ist, ist, sich mal hinzusetzen und mal auszusprechen, ohne gleich eine Bewertung zu bekommen. Und so einen Raum zu haben, wo man seine Gedanken mal so ein bisschen sortieren kann und vielleicht auch einordnen kann und wo man auch was über sich versteht. Und dazu gehört natürlich Biografiearbeit. Ja, und ich glaube, also ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, der Bedarf wird immer größer. Also die Menschen haben immer mehr den Wunsch auch, sich in echt zu begegnen. Sozusagen. Also ich merke es auch über den Podcast hier, das Feedback, was ich bekomme relativ viele Nachrichten oder E-Mails dazu und ganz oft so die Aussage, also wenn ich so eine Überschrift drüber setzen müsste über die Mails, dann würde drüber stehen, das tut so gut, das mal zu hören. Und das ist, setzt so einen Kontrast zu diesem ganzen Instagram und Facebook und TikTok und keine Ahnung, was es alles so gibt. Ich bin da ja auch nicht so mega bewandert, Social Media mäßig. Genau, und ich glaube, diesen Bedarf gibt es immer mehr. Die Menschen wollen wieder so ein bisschen back to the roots. Ich biete ja zum Beispiel meine Beratung oder meine Coachings auch online an, aber in der Regel wollen die Menschen in echt kommen. Und ich mache das auch viel lieber in echt. Also es geht mittlerweile auch online. Anfangs habe ich mich dagegen gesträubt, weil ich gedacht habe, dass der auf dem Weg geht viel zu viel verloren. Das ist aber nicht mehr so. Ich habe auch eine Online-Gruppe, das funktioniert mega gut. Das sind aber auch einfach ultra tolle Frauen. Ich muss dazu sagen, in allen meinen Gruppen sind tolle Frauen. Da ist niemand irgendwie doof oder so. Also ich weiß auch nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe so eine Tankstelle gefunden von tollen Menschen und da kommen immer welche nach. Also irgendwie abgefahren. Genau. Aber in echt sozusagen, also in Präsenz ist es, finde ich, immer noch mal ein bisschen greifbarer, weil ja auch diese ganze nonverbale Kommunikation online so ein bisschen schwierig ist oder erschwert ist. Ja. Wie sieht denn das aus, wenn du dein Studium beendet hast? Kannst du dann, hast du dann eine Kassenzulassung oder ist es Privatzahler?
Also ich habe keine Kassenzulassung dann. Wird anerkannt, also man kriegt so ein ausgestelltes Zertifikat. Genau, und ist dann ja offiziell systemische Beraterin, Schrägstich, Therapeutin, Familientherapeutin. Das ist auch von der, wie heißt das denn, Deutsche Gesellschaft für systemische Therapie? Irgendwie
Die
so.
Gesellschaft ist das. Einfach
Eine
die
Gesellschaft.
Gesellschaft.
Die erkennt das auf jeden Fall auch an.
Überlege auch,
Genau.
ich habe gerade auch einen Blackout, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, dieses systemische, ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall, es gibt so einen Verband.
Genau. Genau, und das wird auf jeden Fall anerkannt. Genau, aber eine Kassenzulassung oder ähnliches ist da nicht. Genau, ich glaube, man kann das mittlerweile machen, wenn man, aber da hat sich auch irgendwie was geändert, aber das, wenn man eine Ausbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin beispielsweise macht oder Erwachsenenpsychotherapeutin, dann kann man zusätzlich diese systemische Ausbildung machen und dann kann das auch über die Kassen laufen. Aber das ist ja, das ist ja irgendwie so anders verordnet werden kann mittlerweile. Es kann ja irgendwie, glaube ich, speziell auf die systemische Therapie da verwiesen werden in Verordnung. Aber ich habe das auch nicht so ganz durchblickt bis jetzt. Und ich bin auch keine Kinder- und Jugendpsychotherapeutin oder Erwachsenenpsychotherapeutin, deswegen ist es für mich
Kommt
auch
es nicht
nicht
in der
relevant.
Frage?
Ja. Aber ich habe mich da auch, also ich habe mich da tatsächlich viel mit beschäftigt, bevor ich die Ausbildung angefangen habe. Und frage mich auch, es löst so ein bisschen so ein Zwiespalt in mir aus, weil ich weiß gar nicht, ob ich, wenn Menschen wirklich das beispielsweise ärztlich verordnet kriegen, dann ist der Bedarf an Hilfe ja schon wirklich sehr, sehr groß und der Leidensdruck auch. Und ich weiß dann manchmal auch gar nicht, ob dann so ein offeneres, beraterisches Setting beispielsweise so das Richtige ist. Und dann nicht erstmal eine Person wirklich beispielsweise psychotherapeutische Hilfe bräuchte oder das parallel machen kann, ich so ein bisschen mich auch gefragt habe, wie möchte ich überhaupt arbeiten und möchte ich wirklich dieses, ja, diesen Krankheitsbedarf dahinter haben oder möchte ich eigentlich ja auch mit Menschen arbeiten, die sich das überlegen, dass sie das gerne machen wollen. Oder die vielleicht auch merken, irgendwie, vielleicht auch die Hemmschwelle einfach groß ist, überhaupt, keine Ahnung, ne, zum Arzt zu gehen und eine Diagnose zu kriegen. Das ist ja auch, geht ja viel mit Stigmatisierung einher. Und ich finde, mit dem, dass das nicht über die Kassen läuft, hat man so ein bisschen einen offeneren Raum. Einfach vielleicht auch mit einer niedrigeren Hemmschwelle. Man hat nicht unbedingt den Aufwand vorher. Und dann habe ich irgendwie für mich gedacht, eigentlich möchte ich gerne etwas anbieten, wo, ja, wo nicht so viele Hürden vor sind. Weil auch wenn sich gesellschaftlich viel tut, das merkst du ja wahrscheinlich auch, dass, oder das hast du ja auch gesagt, dass der Bedarf immer mehr ist, dass immer mehr Leute auch zu mir kommen. Und ich finde auch schon, dass man den Eindruck kriegt oder hat, den habe ich auf jeden Fall auch viel im Austausch mit Studierenden, dass so die Hemmschwelle, überhaupt Hilfe anzunehmen, bedeutend niedriger ist, aber man zeitgleich auch trotzdem immer noch merkt, ist diese Stigmatisierung dahinter schwingt immer noch mit. So, das kennt man ja vielleicht auch aus Situationen, wenn man sich dann Hilfe holt, dass dann, keine Ahnung, auch ein Kommentar kommt wie, oh, ich wusste gar nicht, dass es dir so schlecht geht. Hm. So, also so, man merkt ja schon, Bewertungen schwingen halt trotzdem irgendwie mit. Und auch wenn das nicht mehr so verpönt ist und nicht mehr so schlimm ist, habe ich trotzdem oft das Gefühl, dass das immer noch mitschwingt. Dann etwas anzubieten, was vielleicht niedrigschwellig ist, wo man so vielleicht auch einfach erstmal einen Termin machen kann und dann guckt man weiter, ist da, glaube ich, ein ganz, ganz wertvolles Angebot.
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe das genauso. Und ich habe mich letztens erst mit einer guten Bekannten von mir darüber unterhalten, die selber auch so in so psychosozialer Beratung tätig ist. Und es ist ja bei mir zum Beispiel so, dass ich nicht pathologisch betrachte, sozusagen. Also ich diagnostiziere hier gar nichts, das dürfte ich auch nicht und das kann ich auch überhaupt nicht. Das ist nicht der Schwerpunkt meiner Arbeit. Und ich arbeite auch nicht mit Menschen, die wirklich psychotherapeutische Hilfe brauchen. Also ich habe aktuell 3 Klientinnen in verschiedenen Beratungskonstellationen. Also 2 davon sind in der Paarberatung hier. Die nehmen parallel psychotherapeutische Hilfe in Anspruch, um bestimmte Themen, die wir hier erarbeiten, dann sehr viel tiefer nochmal nachzuarbeiten. Und die hatten sich eigentlich gewünscht, dass ich das hier mit denen mache, weil sie sagen, ich fühle mich irgendwie wohl und können wir das nicht hier so? Und dann habe ich gesagt, in Theorie können wir das, klar, wir können über Kindheit reden und so weiter. Aber wenn mir zum Beispiel jemand sagt, wenn ich frage, wie bist du aufgewachsen, und die sagen, ja, also ich kann mich so erinnern ab 14 und davor ist alles weg, dann ist für mich immer so ein Punkt, okay, da müsste vielleicht nochmal jemand anders mit dir nochmal ins Gespräch gehen, um nochmal zu gucken, ob da wirklich tiefer liegende Traumata sind. Das hat ja einen Grund, warum Menschen sich nicht erinnern können. Also ich weiß jetzt auch nichts mehr alles von der Zeit, wo ich 5, 6 war, aber ich kann mich an meine Kindheit im Gro erinnern, sozusagen. Mhm. Genau, aber ich glaube, es gibt einfach einen Bedarf, über schwierige Lebensthemen zu sprechen. Und dafür muss man eben dafür braucht man keine Psychotherapeuten. Und ich denke dann auch ganz oft, wenn wir mit jedem Lebensthema zu den Psychotherapeuten rennen, dann ist es klar, dass für die Menschen, die das wirklich brauchen, weil sie zum Beispiel eine Erkrankung haben, dass für die einfach die Plätze dann nicht mehr übrig bleiben. Und was ich hier zum Beispiel regelmäßig habe, sind so Themen wie, wie gehe ich mit Konflikten um? Wie gehe ich mit Wut um? Also Wut ist ein Riesenthema. Wie kann ich meine Impulse besser steuern und regulieren? Wie kann ich die Beziehung zu meinen Eltern verbessern? Wie kann ich die Beziehung zu meinem Partner oder meiner Partnerin verbessern? Wie kann ich lernen, meine Gefühle zu leben? Wie kann ich lernen, etwas mehr zu vertrauen oder mich auf Beziehung einzulassen und so. Und das sind echt Sachen, die können wir hier wunderbar machen. Und dafür braucht es oft wirklich keine psychotherapeutische Hilfe. Dafür braucht es einfach einen Rahmen, in dem man mal auch geschützt, auch durch meine Schweigepflicht natürlich geschützt, das einfach mal aussprechen kann. Und bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich wirklich, ich kann dir auch nicht erklären, warum das so ist, aber ich empfinde dann auch keine Bewertung. Also wenn mir jemand was erzählt, dann ist das so, ja, es ist so ein bisschen, als hätte der irgendwie seine Tupperdose aus dem Rucksack geholt und würde jetzt mal auf den Tisch legen, was da drin war. Und das ist dann so, ah, okay, dann lass uns das mal angucken und mal irgendwie genauer betrachten, was hast du denn hier heute mitgebracht und was davon hast du da reingepackt und was haben andere Menschen reingepackt, was davon willst du eigentlich haben sozusagen und was davon würdest du eigentlich gerne aussortieren. Also genau, da gehört einfach super viel dazu und ich merke ja hier, dass es, also bei vielen Klienten die, oder Klientinnen, die bei mir im Einzel kommen, da reichen schon 2, 3, 4 Einheiten und dann sind die echt aufgeräumt. Das ist dann so ein, und ja, das ist dann so ein Mehrwert für sich, so ein Invest in sich selbst quasi. Und was ich auch spannend finde, ist, du hast gerade gesagt, wenn man das selber bezahlt, dann, wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat es irgendwie auch nochmal einen anderen Ansporn oder einen anderen Wert sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das Gefühl habe ich hier auch. Also ich habe ja vorher in einer Praxis gearbeitet für Frühförderung und die Frühförderung muss man nicht selber bezahlen. Die bezahlt halt das Amt. Und ich habe mit wirklich richtig, richtig, richtig tollen Familien gearbeitet und natürlich auch mit Familien, die so belastet waren, dass dann Termine auch einfach mal vergessen werden, weil man im Alltag zu viel hat oder weil, ja, weil es, weiß ich nicht, weil es vielleicht auch nicht den Stellenwert immer hat oder so. Und dann fallen Termine halt aus und das ist dann in Theorie erstmal egal, weil man muss es ja nicht bezahlen. Dann macht man halt einen neuen Termin und dann ist es so. Und das habe ich hier nicht. Also Menschen, die hier Termine machen, die kommen auch zu den Terminen.
Ja, die haben ja wahrscheinlich dann auch wirklich auch eben einen Bedarf und haben ja, sind ja den Schritt auch alleine eigenständig gegangen, dich zu kontaktieren und einen Termin einzufordern oder um einen Termin zu bitten oder welche Formulierung da auch immer korrekt ist. Und ich glaube, dass diese Bereitschaft dazu, also ist erstmal schon, finde ich, so viel wert zu erkennen, okay, ich bin hier gerade in einer Situation, ob es jetzt, keine Ahnung, weil mir irgendwas passiert ist, weil sich irgendwas verändert, weil ich bestimmte Gefühle habe. Und ich merke jetzt für mich, ich brauche irgendwie Hilfe. Das zu erkennen, finde ich, ist einfach immer schon, verdient schon immer Hochachtung aus meiner Perspektive. Und dann noch den Schritt zu gehen, sich etwas zu suchen, ist einfach so wertvoll. Finde ich, da gehört unfassbar viel Mut zu, das zu machen. Und gleichzeitig, auch aus eigenen Erfahrungen oder auch wenn ich das bei anderen Freundinnen sehe, tut man sich damit einfach so einen riesigen Gefallen. Und ich glaube, dass Menschen, die sich das so, bei denen dieser Prozess erstmal so in Gang gesetzt wird, wie zu merken, ich brauche Hilfe und ich habe hier jetzt auch jemanden kontaktiert, da ist diese Bereitschaft, und vielleicht auch eine gewisse Offenheit einfach schon gegeben, dass sie gemeinsam ja mit dir dann auch in dem Fall in den Prozess gehen wollen. Und das ermöglicht ja auch nochmal ganz, ganz andere Lösungen und ganz andere Perspektiven, als wenn da jemand ist, ja, der vielleicht ein Angebot annimmt, weil vielleicht wurde ihm das geraten. Und man macht das jetzt erstmal und hat ja auch, ob man jetzt hingeht oder nicht, es hat keinen Nachteil für einen. Es ist natürlich ein ganz, ganz anderes Arbeitsfeld, was dadurch dann geschaffen wird. Ja,
ja, das, was für mich so interessant ist bei dem, was du gerade erzählt hast, ist, das erlebe ich tatsächlich manchmal in der Paarberatung. Weil im Einzel ist halt klar, wenn jemand sozusagen alleine bei mir anruft und oder mir eine E-Mail schickt oder so, dann ist so die Motivation oft sehr, sehr hoch. Mhm. Und in der Paarberatung erlebe ich das echt oft, dass dann halt eine Seite bei mir anruft oder mich kontaktiert und mir dann im Erstgespräch aber auch schon sagt, also meine Frau oder mein Mann will das eigentlich noch nicht so richtig oder ist noch nicht überzeugt. Mhm. Ich wollte mir das jetzt auch einmal erstmal anhören, wie das bei dir so ist und dann muss ich mal mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin darüber sprechen. Und Genau, und häufig ist es so, dass wenn die dann hier starten, so gerade der erste Termin bei mir ist immer ein Aufnahmegespräch. Da gibt es dann vorher auch so einen Fragebogen, den beide unabhängig voneinander ausfüllen und so, damit ich mich so ein bisschen eingrooven kann und die sich auch schon mal gedanklich vorbereiten können. Und dann kommen die und ich erlebe das wirklich oft, dass die Person, die das nicht sozusagen organisiert hat, erstmal so ein bisschen zurückhaltend ist. Und so, und wenn ich dann frage, mit welchem Gefühl bist du hier, und dann höre ich ganz oft, ja, weiß ich nicht so richtig, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir jetzt genau hier machen und was mich jetzt hier erwartet. Und ich finde das schön, dass die so ehrlich sind, weil ich kann das nachvollziehen. Es ist ja auch oft so in einer Partnerschaftsdynamik, dass eine Seite sozusagen den Schmerz spürt und die andere Seite, ich werde es nicht sagen, drüber weggeht, aber den vielleicht zwischenzeitlich ausblendet. Also jeder Mensch hat ja seine Strategie, um mit stressigen Lebensphasen umzugehen, also Phasen, die sich nicht gut anfühlen. Wenn man eben jemand ist, der dann vielleicht in die Arbeit flüchtet oder extra nicht hinguckt und dann sagt der Partner oder die Partnerin, hey, lass mal eine Paarberatung machen. Wir haben da jetzt einen Termin, das ist so, oh
Gar
Gott.
kein Bock.
Ja. Und interessanterweise sind das dann genau die, wenn die, weil ich mache in der Paarberatung auch Einzeltermine mit den jeweiligen Partnern oder Partnerinnen. Und wenn die dann im Einzel da sind, dann ist es immer richtig spektakulär. Weil die, also das ist so ein, ich will ja nicht so Stereotyp reden, aber das sind halt oft Menschen, die dann wirklich zum ersten Mal bestimmte Fragen gestellt bekommen und sich diesen Fragen auch stellen. Und das sind in der Regel die, die am Ende des Prozesses rausgehen und sagen, oh, mega,
Ja.
wow, ich verstehe mich endlich.
Ja, und die vielleicht auch einfach wirklich mal zum, vielleicht sogar zum ersten Mal den Raum kriegen, einfach sein zu dürfen. Ja? Und einfach mal vielleicht auch, also Gefühle und Gedanken sind ja nicht immer schön. So, und wenn man jetzt irgendwie vielleicht auch, keine Ahnung, wirklich, ja, irgendwie vielleicht viel Wut empfindet und gar nicht weiß so richtig warum oder irgendwie vielleicht auch, keine Ahnung, mit irgendwas unzufrieden ist, was den Partner, die Partnerin betrifft. Das kann ja für die Person selber auch unangenehm sein. Und die unterdrückt das die ganze Zeit. Und auf einmal ist da ein Raum, wo man das einfach mal sagen und zeigen darf, ohne Angst haben zu müssen, verurteilt zu werden. So irgendwie, sei es irgendwie kein, ja, kann alles Mögliche sein. Das ist ja super vielfältig. Aber ich glaube, alleine dadurch, ja, kann dann einfach super viel in Gang gesetzt werden, dass da einfach auf einmal der Raum ist, um Sachen anzusprechen, die man sonst noch nicht angesprochen hat oder die man sonst vielleicht sogar auch verdrängt. Es hat ja, also es ist ja eine Bewältigungsstrategie, dass man das macht, weil man weiß, okay, wenn ich das jetzt zulasse, dann tut mir das weh und das möchte ich nicht. Ich habe den, keine Ahnung, kann ja auch ein sehr langer, tiefsitzender Schmerz sein, den man unterdrückt. Und ja, dann habe ich es oft mein Eindruck, dass so, wenn erstmal sowas in Gang gesetzt wird und dann entsteht so eine, ja, weiß ich nicht, wie so eine Lücke manchmal und dann poltert auch ganz viel anderes hinterher. So, dass ganz oft eben nicht irgendwie nur ja ein Thema ist, sondern da wird dann erstmal so was Großes weggenommen, was vielleicht ganz viele andere Sachen auch, ganz viele andere Gefühle, Gedanken unterdrückt hat und dann hat man auf einmal einen Zugang dazu. Und ich glaube, das ist dann vielleicht bei Menschen, die erstmal sagen, oh, ich gehe jetzt hin, weil mein Partner, meine Partnerin möchte das, ist der Effekt wahrscheinlich manchmal einfach auch greifbarer. Wenn du die dann so, ja, wenn du denen dann irgendwann auch den Raum dafür gibst und die Zeit hast und darauf auch wirklich einfach einzugehen und die auch zu sehen. Das ist ja oft ein Thema, ne? Also so dieses, wenn Menschen sich auf einmal gesehen fühlen, so was dann ja auch noch mal, ja, wenn sie das nicht so kennen oder noch nicht so erlebt haben, ja, einfach ganz viele neue Möglichkeiten und Perspektiven ermöglicht und freischaufelt damit auch.
Ja, das ist komplett so. Also, was ich total interessant, oder was heißt interessant, das ist das falsche Wort, was ich immer, was mir sehr nahe geht sozusagen, ist auch auf das Thema Sexualität, Intimität. Mhm. Das ist wirklich ein sehr häufiges Thema hier in der Beratung, also auch in der Paarberatung, weil die Paare, also in den allermeisten Fällen ist das ein Störfeld sozusagen. Mhm. Und das kann so heilend sein und so gesund sein, wenn die dann auch im Einzel mal hier sind und wir das wirklich mal besprechen. Also was genau passiert eigentlich bei dir, wenn es um diese Thematik geht und wie hast du das erlebt, als du jugendlich warst? Wie waren so deine ersten Konfrontationspunkte mit deiner eigenen Sexualität und wie wurde Körperlichkeit, Sexualität in deinem Elternhaus gelebt? Wie hat Aufklärung stattgefunden und so weiter? Und das sind Sachen, die damit beschäftigen sich wahnsinnig viele Menschen nicht.
Nee.
Also mit der eigenen Geschichte. Und um zu verstehen, wo man heute steht, muss man manchmal stehen bleiben auf seinem Weg und mal zurückgucken und gucken, welche Wege ist man denn gegangen und was hat man da sozusagen alles in seinen Rucksack gepackt. Und ich erlebe das ganz oft hier, dass Männer das Gefühl haben, also es ist wirklich nicht immer, aber es ist oft, dass Männer das Gefühl haben, sie fordern da irgendwie was von ihren Partnerinnen ein, was schon fast übergriffig ist.
Mhm.
Und die Frauen irgendwie sagen, ja gut, es ist so ein notwendiges Übel, dass ich mache das halt und es ist auch okay, es stört mich nicht, aber ich muss das jetzt auch nicht ständig haben.
Mhm.
Und ich habe hier vor kurzem einen Mann gehabt in der Paarberatung, mit dem habe ich das im Einzel erarbeitet. Und dann, als wir wieder eine gemeinsame Einheit hatten, haben wir das Thema natürlich, also das, was wir im Einzel erarbeiten, das fügen wir dann ja in der gemeinsamen Einheit wieder zusammen, weil es soll ja natürlich auch transparent sein. Und das war super emotional, weil er ihr dann gesagt hat, was ihm eigentlich wichtig ist. Und der hat so weich gesprochen, also der war am Anfang gar nicht so. Der war so total sachlich und abgeklärt und so. Und in dieser Einheit hat er ihr dann gesagt, wie wichtig ihm das ist, dass er auch mal berührt wird. Also Sexualität war bei denen sehr einseitig. Sie hat halt sozusagen ja mitgemacht im Sinne von, er hat gemacht und sie war halt, ja. Also ich will jetzt nicht sagen, sie hat das irgendwie über sich ergehen lassen, das wäre zu doll. Aber sie hat das einfach akzeptiert, dass das jetzt passiert sozusagen und das war auch okay für sie. Und er hat immer gedacht, okay, findet die mich irgendwie eklig oder mag die mich nicht, weil sie mich nicht anfasst, sie berührt mich nicht, sie streichelt mich nicht. Und dann hat sie zu ihm gesagt, mir war nicht klar, dass du das brauchst. Ich habe dich so nicht eingeordnet. Und die sind schon sehr, sehr lange zusammen. Und wir haben hier in der Beratung so viel erarbeitet, was so tiefer liegende Bedürfnisse angeht. Und die haben gelernt, die Dinge mal auszusprechen.
Ja.
Und ja.
Ja, aber ich finde das so wertvoll, dass das damit einfach eröffnet wird oder ermöglicht wird. Ne? Auch einfach so für ihn dann die Chance zu kriegen, also es ist ja auch nicht einfach zu sagen, ich habe das Bedürfnis, von dir berührt zu werden. So, das ist ja nichts, so was so, worüber wir permanent im Alltag sprechen, was ganz einfach zu thematisieren ist. Überhaupt ein Bedürfnis zu haben, wo man jetzt vielleicht merkt, gerade in der Partnerschaft, oh, irgendwie wird das hier gar nicht so richtig gestillt, ist ja super komplex. Es hat ja auch viel damit zu tun, man möchte der anderen Person nicht von Kopf stoßen, man hat vielleicht auch Angst, was sind die Gründe dafür, dass die andere Person sich so verhält. Und wie schön das aber ist, wenn man dann in so einem Coaching-Prozess ist und das einfach ja vernünftig besprochen werden kann und man eigentlich sieht, dass sich so die beiden Personen eigentlich in dem, was sie wollen, gar nicht widersprechen. Das ist für ihn in dem Fall, was du gerade gesagt hast, gar nicht das ist, dass sie sich vor ihm ekelt oder das abstoßend findet, sondern da einfach völlig unterschiedliche Annahmen und Bedürfnisse auch hinterstecken. Und ja, zeigt einfach nochmal so, wie wichtig einfach Kommunikation darüber ist. Und ich finde gerade bei dem Thema auch immer wieder, also viel kommt aus der Kindheit, das ist ja überhaupt keine Frage, aber auch, das sehe ich momentan immer mehr, wie viel so gesellschaftliche Sozialisation macht. Mit so typischen, was wird von einer Frau erwartet, was wird von einem Mann erwartet. So dieses, vielleicht auch bei Männern viel dieses Bild, keine Emotionen zu zeigen, hart zu sein, ja, irgendwie alles immer zu können. Und das ist irgendwie, man merkt halt oft dann, wenn man hinguckt, wie viel das mit einem macht. Und das erschwert das Ganze ja auch nochmal. Das erschwert total irgendwie, was will ich überhaupt in meinem Leben, warum fühle ich was? Und auch zu differenzieren, was kommt überhaupt woher? Was kommt wirklich aus mir? Was wird sozial an mich herangetragen? Wo denke ich, diese Rolle muss ich erfüllen? Und das ist halt gerade bei dem Thema, also so gerade beim Thema Sexualität, Intimität, ist das einfach auch nochmal so präsent. Auch wie so, weiß nicht, ich erlebe das oft mit, primär mit Frauen, wie sie sich fühlen, wie sie sich in ihrem Körper fühlen, was sie denken, wem sie wie entsprechen müssen. Und das auch mal irgendwie zu reflektieren und zu gucken, okay, wodurch fühle ich mich vielleicht auch überhaupt nicht gut? Ist das wirklich was, was ich von mir erwarte, was mein Partner von mir erwartet oder was einfach nur gesellschaftlich vielleicht auch sehr schlecht konstruiert ist und man dem gar nicht gerecht werden kann? Also so, das ist halt so komplex.
Ja, das finde ich auch. Und was ich hier auch jetzt häufiger hatte, ist, viele Menschen brauchen so eine Art Erlaubnis, dass sie erstmal sie selbst sein dürfen und dass sie Bedürfnisse haben dürfen. Also ich hatte hier vor kurzem ein Paar und er wollte mehr alltägliche Zärtlichkeit, also Umarmung, Küsse, also so ein bisschen liebevoller, nahbarer Umgang miteinander im Alltag, und er hat gesagt, das fehlt ihm. Und er fühlt sich aber so, als würde er sie irgendwie überfordern. Deswegen mag er ihr das gar nicht sagen. Also er darf das gar nicht einfordern. Und dann haben wir darüber gesprochen, woher dieser Glaubenssatz kommt. Und der steckt natürlich, wie so oft, in der Kindheit und in diesem sei nicht so belastend, sei nicht so fordernd, sei nicht so viel, sei dankbar für das, was du kriegst und nimm dich selber zurück. Und das sind so oft Schlüsselmomente hier in der Paarberatung, wenn es mal diese Erlaubnis gibt, sprich mal aus, was du wirklich brauchst, um vertrauen zu können, um dich nähern zu können. Und wenn er dann zum Beispiel, in dem Fall hat er dann gesagt, er hat es ihr in der gemeinsamen Einheit dann gesagt, dass er sich das wünscht, und sie hat gesagt, okay, und deine ganze Körperhaltung sagt was ganz anderes. Ich hätte nicht gedacht, dass du dir das wünschst, das ist bei mir nicht angekommen. Und dann hat er gesagt, ja, weil ich mich selber so zurücknehme, weil ich dann immer das Gefühl habe, dann bin ich zu weich, dann bin ich unattraktiv für dich, das ist nicht so männlich. Also der sagt selber, ich weiß, dass das Quatsch ist. Also er meinte zu mir, ich weiß das ja. Wenn ich darüber nachdenke, denke ich, ich bin bescheuert. Aber das steckt so in mir. Ich nehme mich dann selber zurück. Und indem wir das hier aufgebrochen haben, gab es so eine, sie hat dann zu ihm gesagt, für mich bist du männlich, wenn du so weich und nahbar bist. Und das sind so Schlüsselmomente. Mhm. Und das Ding ist, das passiert ja in der Regel nicht, wenn man sich zu Hause aufs Sofa setzt und miteinander redet. Es gibt ja auch gar nicht dieses, also oft ist es ja auch, dass man sich nicht traut, was zu sagen. Und gerade zum Beispiel auch im Bereich Sexualität vielleicht auch mal zu sagen, darauf hätte ich Lust oder das würde ich gerne ausprobieren. Da ist die Schamgrenze so groß. Und wenn wir das hier miteinander besprechen, das muss ich kurz erzählen, ich hatte ein Paar, das war letztes Jahr schon, und die hat auch sexuell irgendwie Schwierigkeiten aufeinander sich einzustimmen sozusagen, und er hat mir im Einzel erzählt, was er immer alles Romantisches macht, also ein unfassbar netter Mann, wirklich, der ihr immer Blumen mitbringt und immer super aufmerksam und ganz zärtlich und vorsichtig. Und dann war sie im Einzel hier und hat zu mir gesagt, nee, ich will das eigentlich gar nicht. Ich will eigentlich mal richtig, ich sage das jetzt mal mit meinen Worten, ich will es nicht so hier im Podcast sagen, wie sie es gesagt hat. Sie möchte eher etwas animalischeren Sex. Sie würde ihn gerne mal in einer etwas dominanteren Art sehen. Das ist auch das, was sie attraktiv findet, wenn sie ihn zum Beispiel über die berufliche Schiene in bestimmten Lebensmomenten erlebt, dann erlebt sie ihn sehr dominant und das findet sie sehr attraktiv. Und als wir dann die gemeinsame Einheit hatten und das zur Sprache kam, da war ihr das erst ein bisschen unangenehm. Und er hat gedacht, Alter, ich mühe mich hier ab mit den scheiß Rosen und diesem ganzen Gedöns. Und eigentlich willst du genau das, worauf ich auch mega Bock habe, womit ich mich aber seit Jahren zurücknehme, weil ich denke, dass das übergriffig ist. Scheiße, was haben wir denn all die Jahre gemacht? So.
Das ist so spannend, ne, also wie das dann so zustande kommt. Das ist so, ja, weiß ich nicht, ob das dann wirklich so ist. Also gerade dieses, ne, ich bin zärtlich, ich bringe hier Blumen mit und verhalte mich eigentlich so, wie es im Buche steht. Dass so Rollen von außen so doll an einen herangetragen werden, dass man gar nicht sehen kann, was die andere Person eigentlich will. Das wird einem damit ja irgendwie auch so verbaut und wie wertvoll dann wirklich, ja, ich kann das nur immer wieder betonen, so was wie eine Paarberatung ist, um das einfach mal aufzuklären und dann zu merken, okay, wir wollen ja eigentlich, wir verhalten uns so, aber eigentlich wollen wir was ganz anderes und eigentlich wollen wir sogar, wie in dem Fall, idealerweise das Gleiche. So wie schön das ist und wie schwierig das manchmal ist, da alleine hinzukommen. Und ich finde auch das, was du gerade noch mal gesagt hast, auch so zum Thema Intimität, so dieses sich offen zu zeigen und wirklich, ja, sich wirklich zu begegnen mit allem, was dazugehört, ist, finde ich, auch einfach so eine hohe Form der Intimität. So sich wirklich so mit allem zu zeigen, was man gerade hat an Themen und was einen belastet und sich verletzlich zu zeigen. Ich finde, damit wird auch immer, also so ergeht mir das, eine Nähe geschaffen, die gar nicht anders möglich ist, weil das so viel Verbundenheit auch ermöglicht. Und ich finde also nicht nur in Partnerschaften, ich finde das auch in Freundschaften, sich so zu begegnen, ja, wie man halt fühlt, wie man denkt, welche Ängste man vielleicht auch hat. Das ist einfach so, ja, so bereichernd und so eine, ja, extrem klingt so doof, aber so eine krasse Form von Nähe und Verbundenheit, die, finde ich, ein ganz anderes Beziehungslevel schafft, als das nicht zu machen.
Ja, ich erlebe das manchmal hier in meinen Gruppen. Ich habe ja manchmal so Coaching-Gruppen. Und das ist zum Beispiel auch ein Setting, was im ersten Step für viele Menschen eine Unsicherheit auslöst, weil man dann so das Gefühl hat, oh, ich muss mich irgendwie vor fremden Leuten öffnen. Also erstmal muss man gar nichts. Außer offen und wertschätzend bleiben, das erwarte ich schon. Und respektvoll. Aber man muss natürlich gar nichts. Und trotzdem ist es, wenn man dann eine Frage mit in die Runde bringt oder ein Thema oder einen Konflikt, den man erlebt hat oder so, dann vielleicht auch tatsächlich eine Unsicherheit, die man spürt, dann da kann so viel draus entstehen, wenn man einmal sozusagen die Tür aufmacht und sich zeigt, dann gibt es so einen Raum für Weiterentwicklung. Und immer dann, wenn die Tür geschlossen bleibt, dann bleibt der Raum halt auch gleich. So.
Ja, genau. Und man, also wenn man, ich finde das Bild mit der Tür ganz gut, weil ich finde, dass das so zutreffend ist, weil wenn man die zumacht, dann lässt man ja auch niemanden an sich ran. So, also
Genau.
man verwehrt ja damit, also es hat natürlich oft einen Grund, warum jedes Verhalten hat einen Grund. Aber ja, man ja hält davon, damit eigentlich andere Menschen davon ab, einem nahe zu kommen und auch diese Verbundenheit überhaupt zu ermöglichen. und zeigt sich dann ja eben auch nicht mit dem Gesamtpaket, was dahinter steckt. Und ich meine damit nicht, dass man das immer jedem zeigen muss, aber so in bestimmten wirklich Beziehungen, die einem wichtig sind, ob es eine Partnerschaft ist, eine Freundschaft, Familie, da glaube ich schon, dass so dieses sich öffnen oder die Tür zu öffnen, einfach ein ganz essentieller Baustein für wirkliche Nähe und wirkliche Begegnung ist. Und oft ist es ja auch, was Menschen gerade erleben, sich nach wirklicher Nähe zu sehen, ne, und das wirklich zu brauchen und zu merken, oh Mann, ich sehne mich hier so doll nach Nähe und gleichzeitig ist vielleicht beispielsweise die Angst so groß, verletzt zu werden und man lässt diese Tür zu und wundert sich, okay, aber mir kommt gar keiner nah, die Nähe entsteht gar nicht.
Ja, weil es nicht geht.
Ja.
Das ist ja auch was ich hier immer wieder habe, diese, zum einen manchmal ist es so die Angst, sich zuzumuten. Mhm. Also kann ich mich anderen Menschen überhaupt zumuten, weil ich bin ja eigentlich immer zu viel und immer zu doll. Und wenn ich mich zeige, wenn ich die Tür öffne, dann rennen alle weg, weil das ist, in dem Raum steht viel zu viel rum und da ist ein Riesenchaos, das kann kein Mensch tragen. Oder das erlebe ich auch öfter mal, diese Angst, wenn ich die Tür aufmache, dann sehen die Leute, dass da gar nichts ist. Mhm. Also was ist denn, wenn ich dieses Imposter-Syndrom sozusagen, was ist denn, wenn einer rauskriegt, dass ich gar nicht so toll bin, wie gedacht. Und die Schwierigkeit, finde ich, ist, wenn man für sich entscheidet, das kann man ja, für sich entscheiden, zu sagen, okay, und ich lasse aber niemanden nah an mich ran. Ich habe da irgendwie so eine Fassade oder ich habe eine Rolle, die ich an bestimmten Bereichen des Lebens spiele und in anderen habe ich eine andere Rolle oder wie auch immer. Und das funktioniert für mich, dass es gibt Menschen, die kommen so durchs Leben. Also das ist, glaube ich, auch nicht die Frage. Aber die Frage ist, ob man sich selber wirklich, ob man wirklich ins Spüren kommt. Es gibt ja auch Menschen, die wollen gar nicht fühlen und wollen sagen, nee, hau mir ab damit, mir geht's gut, ich will die Schubladen gar nicht öffnen. Und ich glaube, das ist für sich alleine, kann man das so entscheiden, das ist ja auch völlig in Ordnung. Es wird nur dann schwierig, wenn es dann in jedwede Form von Beziehung geht.
Ja.
Weil man ist ja einfach nicht greifbar und nicht nahbar, das ist so, als würde man versuchen, an so einer stahlglatten Wand hochzuklettern, aber es gibt keinen Grip. Also es gibt nichts, wo du anfassen kannst oder wo es irgendwie, wo du hängen bleiben kannst sozusagen, weil dieser Mensch nichts von sich zeigt. Mhm. Und was das Thema dann hier auch oft ist, ist die Angst, die einen zurückhält, sich zu zeigen und dann mal zu reflektieren, woher kommt denn diese Angst und was genau steckt dahinter und was wäre denn, wenn? Mhm. Also was wäre, wenn du sein könntest, hypothetisch? Ja. Wer wärst du dann? Mhm. Und da entstehen einfach echt, da entstehen ganz neue Räume tatsächlich.
Ja, und ich finde das, was du ansprichst, also gerade so mit den ganzen Emotionen und Gefühlen, die es halt so gibt, so ein wichtiges Thema, sich damit auseinanderzusetzen und wirklich sich auch zu hinterfragen, was habe ich überhaupt gelernt dazu? Habe ich überhaupt gelernt, ich darf meine Gefühle fühlen und ich darf die vielleicht auch zeigen? So, und ich kenne das von mir selber. Ich habe schon immer viele Gefühle und auch immer viele Emotionen. Und ich habe halt echt oft gelernt, du bist zu viel damit. So, achte darauf, ne, das ist für andere anstrengend, du bist zu zickig, du bist zu laut, du bist zu sensibel. In völlig unterschiedlichen Kontexten. Ich meine das gar nicht als, ja, andere haben da Schuld dran, dass ich so bin. Aber irgendwie als Kind lernt man dann halt, sich anzupassen und zu merken, okay, ich bin hier viel zu zickig, stelle mich viel zu doll an, das geht nicht. Und drückt dadurch, also so war es bei mir, Gefühle runter. Und das war bei mir so ein Schlüsselerlebnis, als ich mir, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, ist auch egal, bei einer Osteopathin und Heilpraktikerin war und wir immer mehr so darüber geredet haben, was da eigentlich so hintersteckt, was ich wirklich fühle. Und der Weg bis dahin, dass ich für mich selber sagen kann, für mich sind meine Gefühle und meine Emotionen richtig oft richtig anstrengend, aber in den meisten Fällen einfach so ein Geschenk. So, weil ich finde das so eine, ja, für mich ist das so eine Bereicherung, so viel fühlen zu dürfen und auch eigentlich immer Gefühle zu haben und da auch einen Zugang zu kriegen und ja, einfach zu realisieren, was das auch für ein Geschenk sein kann. Und natürlich, es überfordert mich auch manchmal, es überfordert garantiert auch meinen Partner und Freunde, aber es ergibt sich auch oft gerade durch die Auseinandersetzung damit und wenn man lernt, okay, wie kann ich damit umgehen, einfach so ein Mehrwert daraus. Es ist so schön und so, ja, authentisch, es fühlt sich gut an. Ja, ist für mich einfach, ich kann das immer nur irgendwie jedem mit empfehlen, sich mit den eigenen Gefühlen und Gedanken auseinanderzusetzen. Und ich finde, das ist auch der Schritt schon, wo man anfängt, das selber bei sich ernst zu nehmen. Und oft gelingt es ja dadurch auch, dass man das bei anderen dann auch auf einmal kann und gar nicht mehr denkt, okay, der oder die verhält sich immer so, weil die hat ein Problem mit mir, sondern man merkt auf einmal, okay, da steckt das und das Gefühl hinter. Wie macht das vielleicht, um sich zu schützen? Also es ermöglicht einfach so einen, ja, großen Spielraum und so viel, ja, so viel Echtheit irgendwie. Da wirklich hinzugucken.
Und ich hab das öfter hier mit, gerade mit Frauen, also tatsächlich noch nie mit einem Mann gehabt, sondern eigentlich nur mit Frauen, die zum Beispiel in einer Paarberatung oder auch im Einzel sagen, dass sie in der Regel das Feedback bekommen, dass sie zu viel Emotionen sind. Sie weinen zu viel oder sie lachen zu viel oder sie freuen sich zu viel oder weiß der Geier was. Vor allen Dingen, wenn es um negative Emotionen geht, das wird einfach nicht ganz so gerne gesehen. Weil das würde ja bedeuten, dass mein Gegenüber irgendwie auf mich reagieren muss und eben nicht an mir vorbeifahren kann, sozusagen. Ja. Manchmal sagen mir dann Klientinnen, sie würden das gerne mal mit mir erarbeiten, wie sie ein bisschen weniger fühlen. Und wenn ich dann frage, willst du weniger fühlen, weil es für dich wichtig ist oder weil du glaubst, dass es für deine Umwelt wichtig ist? Und dann ist immer sehr klar für meine Umwelt.
Ja.
Das tut mir so leid und das tut mir auch irgendwie weh, weil ich bin auch ein Mensch, der sehr viel Gefühl ist. Immer. Es ist so super schade, dass vor allen Dingen auch, wie gesagt, in meinem Umfeld sind es Frauen, dieses Gefühl haben, ich fühle zu viel oder ich bin zu viel Emotionen. Und ich denke mir dann immer, nein, schick mal deinen Partner her, damit der mehr ins Fühlen kommen kann. Oder die Menschen um dich herum, die genau das bei dir kritisieren, weil Emotionen sind so unfassbar wertvoll, weil die, also unser Körper spürt das ja nicht einfach so. Das soll uns ja auf etwas hinweisen, dass wir sicher sind oder dass wir in Gefahr sind oder dass wir bedroht werden, dass wir, weiß der Geier, also alles Mögliche. Und es ist so, so hammergut, wenn man das fühlen kann. Oder wenn man auch mal fühlen kann, ich bin traurig und ich kann das zeigen und ich kann weinen. Das ist mega wertvoll und das ist nicht falsch. Und natürlich gibt es Menschen, die ihre Emotionen stärker leben als andere. Und wenn das für einen Menschen, für einen Gegenüber sozusagen vielleicht manchmal zu viel ist, das ist ja legitim.
Total.
Dann könnte man ja mal überprüfen, was genau ist denn mir hier eigentlich gerade zu viel und an welchem Punkt trifft mich das eigentlich? Und habe ich da vielleicht gerade selber eine Baustelle oder habe ich da selber einen Punkt, den ich versuche zu schützen oder der hier gerade irgendwie angepiekst wird? Und wenn man das schafft, darauf aufmerksam zu werden in der Selbstreflexion und dann in sich reinspürt, dann lernt man sich kennen. Und dann kann man richtig viel mitnehmen. Also eigentlich sind Menschen, die starke Gefühle haben und zeigen, können für ihr Gegenüber ein Riesengewinn sein.
Ja, aber es wird einem halt, glaube ich, oft Eben nicht gespiegelt. Oft kommt ja das an, du bist zu viel. Und ich finde auch nochmal gerade bei Frauen so die Emotion Wut, so
Ja.
die einen so total absozialisiert wird, weil als Frau bist du nicht wütend. Du darfst als Frau nicht zu laut sein, sei nicht zu wütend. Und dass man das Wut auch sowieso gesellschaftlich als so negativ besetzt ist. Dabei ist das eigentlich eine Emotion, die, wenn man wütend wird, zeigt, dass ja, okay, hier passiert gerade irgendwas, was sich nicht gut anfühlt. So was vielleicht gar nicht, ich fühle mich vielleicht unfair behandelt oder ich sehe irgendwas, was unfair ist oder irgendwas tangiert mich dann ja sehr, sehr doll, dass die Emotion Wut ausgelöst wird. Und ich habe mal dazu den, so einen Spruch gelesen, dass man gerade die Wut eigentlich als seine beste Freundin sehen soll, weil sie eben genau sehr schnell und sehr deutlich auf etwas aufmerksam macht. Und das fand ich auch noch mal so ein, ja, irgendwie für mich in meinem Kopf so ein Game Changer irgendwie, wo ich so dachte, ja, das stimmt, Wut bringt mich gar nicht irgendwie in hier nur in doofe Situationen, sondern eigentlich zeigt mir vielleicht auch dadurch hier gerade, mir ist gerade was richtig, richtig wichtig. So, wenn das, keine Ahnung, in Konflikten ist, zeigt mir das vielleicht, okay, mein Gegenüber, die Freundin oder Freund, was auch immer, der bedeutet mir einfach so viel, dass wenn jetzt dieses Thema aufkommt, werde ich wütend, weil ich, keine Ahnung, mit, vielleicht auch mit, geht vielleicht auch mit Angst einher. Angst und Wut sind ja oft aneinander gekoppelt. Und ja, das wird gesellschaftlich halt so oft so verpönt irgendwie.
Ja, ich habe hier letztens genau das Gespräch gehabt mit einer Klientin von mir. Da ging es auch um den Umgang mit ihrer Tochter. Die ist im Grundschulalter und halt auch häufiger mal wütend, wie Menschen halt wütend sind. Und die sagte dann zu mir, ja, die ist immer so wütend und so. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, aber kennst du denn das Gefühl, wütend zu sein? Ja, klar kenne ich das. Dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, Wut ist so ein sekundäres Gefühl. Also Wut steht ja nicht sozusagen in erster, also ich fühle nicht zuerst Wut, sondern die Wut ist sozusagen wie ein großer Bruder, der auf die Straße kommt, wenn das primäre Gefühl, nämlich Angst, Traurigkeit, Frustration, das Gefühl ausgegrenzt oder wenn, ja, verlassen zu sein oder so. Wenn diese Gefühle sozusagen, diese primären Gefühle rauskommen, das sind so die inneren Kindgefühle, die wir ja oft in der Kindheit irgendwie uns eingeprägt haben oder beziehungsweise die da bedient wurden und die dann so zu so Glaubenssätzen führen. Und wenn die in einem Konflikt angesprochen werden, dann kommt die Wut wie so ein großer Bruder und stellt sich so davor und sagt, ey, so nicht. Und ich verteidige dich jetzt. Und deswegen sollte man auch Wut nicht verteufeln, sondern wenn man merkt, man wird wütend oder wenn man merkt, mein Kind wird wütend oder mein Partner oder wer auch immer, dann ist das nicht, damit ich mich schlecht fühle oder damit ich klein gemacht werde, sondern das ist ein, aus Sicht der Person, die wütend wird, ist das ein für mich und nicht gegen dich, sondern ich muss mich gerade schützen. Es gibt da einen Punkt bei mir, den hast du gerade getroffen, vielleicht nicht mit Absicht, aber du hast ihn getroffen. Und der große Bruder ist jetzt rausgekommen und will sich jetzt schlagen. Und das, genau da wird es auch wieder interessant und spannend und kann sehr viel Mehrwert mitbringen, wenn man es schafft, die Person, die wütend ist, erstmal in ihrer Wut auch erstmal so zu lassen. Also zu sagen, es ist okay, dass du jetzt wütend bist. Und was genau ist hier gerade passiert? Lass uns mal kurz auf Stopp drücken. Was genau ist gerade passiert? Wie ist es zu dieser Wut gekommen? Welche Eskalationsstufen waren da? Und welcher Punkt wurde getroffen? Wo muss ich in Zukunft bei dir aufpassen?
Eben, und auch so zu sehen, na, was schützt die Person damit? So, und warum? Warum glaubt sie, das schützen zu müssen? Und ja, aber es ist so, ich finde halt eben, ja, diese Auseinandersetzung mit den Gefühlen und Emotionen, die kommen, einfach so wichtig. Und ich habe das auch oft eben, deswegen ist das Thema bei mir auch so oft präsent, weil ich das oft mit Studierenden bespreche, ne? Die werden zum größten Teil irgendwann Lehrkräfte, haben viel mit SchülerInnen dann zu tun, wo ja auch immer, ist ja auch ein System, wo jetzt Emotionen vielleicht nicht unbedingt an erster Stelle stehen, wenn sie überhaupt einen Platz da haben. Und auch ja einfach so sich darüber auseinanderzusetzen, wie wichtig das ist, auch gerade bei Kindern, und Kinder haben das ja eigentlich intuitiv, die haben ja den Zugang zu ihren Gefühlen. Die wissen, ich bin wütend, also schreie ich hier jetzt rum. Die wissen, ich bin traurig oder spüren, sie sind traurig, also heulen sie los. Und das wird dann manchmal so von außen so kaputt gemacht. Und eigentlich ist das so wertvoll. Und ich finde, dann hinzugucken, auch wenn ein Kind in der Klasse wütend wird, vielleicht erstmal zu spiegeln, ich sehe gerade, du bist wütend. Das ist okay. So, also erstmal das Feedback irgendwie zu senden, das darf sein. Und davon ausgehen, von dieser Akzeptanz auch zu gucken, okay, was können wir denn alternativ vielleicht perspektivisch entwickeln, damit du hier nicht mit Stühlen schmeißen musst, wenn du wütend bist, sondern vielleicht eine adäquatere Strategie zu entwickeln, ne? Und dafür einfach so zu sensibilisieren, dass dieser Raum für Gefühle und für Emotionen halt einfach da ist. Ich finde das ja einfach ist essentiell.
Ja, total. Ich plädiere ja auch immer dafür, hier in der Beratung, dass Gefühle immer ihre Berechtigung haben. Also, wenn ein Mensch ein Gefühl äußert, dann neigen wir immer dazu, das überhaupt erstmal in den Kontext zu setzen und zu gucken, ist dieses Gefühl, was die Person äußert, ist das ein Angriff gegen mich? Muss ich mich
Ja.
jetzt verteidigen oder ist das überhaupt gerechtfertigt, sich so zu fühlen? Und das ist ja eine Verhaltensweise, die wir als Kinder selber gelernt haben, dieses Entmachten, in dem uns Gefühle und Wahrnehmungen abgesprochen werden. Und wenn ich hier mit Klienten oder Klientinnen arbeite, ist immer erstmal so auch zu üben in der Paarberatung, wenn jemand etwas äußert, lass das mal stehen. Es muss nicht negiert werden, es muss nicht weggesprochen werden, es muss auch nicht geguckt werden, ob das eine Berechtigung hat. Gefühle haben immer eine Berechtigung. Und dann kann man darüber sprechen, wie hat sich das Gefühl entwickelt? Wodurch ist das entstanden? Wofür steht es vielleicht? Und was ich auch sehr spannend finde, ist, es braucht ja oft gar keine Lösung. Also das erlebe ich hier auch super oft und auch im Umgang mit meinen eigenen Kindern sehr oft. Es gibt nicht für jeden Konflikt immer eine Lösung. Also manchmal ist es einfach so, wir wollen unterschiedliche Dinge und wir finden da irgendwie auch keinen Konsens. Aber was sehr deeskalierend sein kann, ist sozusagen die Grundannahme, dass wir erstmal sagen, dass jeder sagen darf, was ist, dass man das Gefühl bekommt, okay, mir wird das nicht abgesprochen, ich darf aussprechen, was ich brauche oder was ich gerade fühle und wir müssen es nicht tiefer erörtern. Wir werden es auch nicht debattieren jetzt, wer von uns beiden Recht hat oder Unrecht, weil wenn es um Gefühle geht, dann gibt es einfach kein Richtig und kein Falsch, sondern Gefühle sind Reaktionen auf die Geschichte unseres Lebens, sozusagen auf die Erfahrungen, die wir gemacht haben und so weiter und so fort. Und das gebe ich eigentlich immer mit, wenn ihr miteinander sprecht und über Bedürfnisse oder Gefühle sprecht, dann evaluiert die nicht, sondern lasst die einfach so stehen. Und oft ist das schon wirklich sehr deeskalierend, wenn man das schafft, auch in einer Partnerschaft mal zu sagen, okay, du brauchst das, ich brauche gerade das, das geht gerade nicht Hand in Hand und wir akzeptieren das jetzt mal eben, dass das gerade so ist. Und dann kann es nämlich ohne Druck auch wieder aufeinander zugehen.
Manchmal ist ja schon die Lösung, dass man dafür erstmal den Raum geschaffen hat. So, es braucht ja manchmal gar nicht irgendwie, also manchmal ist ja vielleicht ist das die vermeintlich angestrebte Lösung, wir müssen immer einen Weg zusammenfinden. Aber manchmal ist es ja einfach nur, jeder möchte eigentlich das fühlen und auspacken, was gerade ist. Ja, und das löst einfach schon alles, weil es dann doch eben, ja, für beide Personen okay ist. Vielleicht auch mal, keine Ahnung, es kann ja alles möglich sein, aber Sachen getrennt zu machen. So, du brauchst gerade Zeit für dich. Ich möchte gerade das machen. Fertig. Und vorher gab es vielleicht einfach nie den Raum, das überhaupt äußern zu dürfen.
Ja, das glaube ich. Und es ist auch immer die große Angst oder oft die große Angst, falsch zu sein mit dem, was man fühlt oder was man möchte. Also da ist eine starke Unsicherheit. Und
Ja.
wir kommen ja auch aus so einer Gesellschaft, in der wir uns, also aus uns häufig aus einer Kindheit, in der wir uns miteinander vergleichen und in der es ein richtig und ein falsch gibt. Und das übertragen wir dann auch in Erwachsenenbeziehungen, in denen es einen Gewinner und einen Verlierer geben kann, sozusagen. Und das ist dann wie so ein Also ich erlebe es ja echt oft in der Paarberatung, das ist dann manchmal echt wie so ein Machtspiel. Wer von uns beiden hat hier den längeren Atem? Und die Person, die als erstes emotional wird, verliert, weil Emotion mit Schwäche gleichgesetzt wird. Also vor allen
Ja.
Dingen primäre verletzende Emotionen, ne? Also sowas wie Traurigkeit oder so. Wenn jemand hier weint, dann ist so, ah, okay, du bist jetzt eingeknickt.
Ja.
Und das mal sozusagen auch neu zu denken, auf den Prüfstand zu stellen, in so einem Beratungsformat, das ist einfach, das ist, ich finde, immer sehr voranbringt
Ja.
für alle. Genau. Ich habe eine Abschlussfrage
Ja.
für dich, weil ich gucke gerade auf die Uhr und denke so, oh, ich könnte noch 100 Stunden mit dir weiterreden. Aber wir müssen ja irgendwann leider zum Ende kommen. Tomke, hast du für dich denn auch schon mal Beratung in Anspruch genommen?
Ja, ganz oft schon. Ich glaube, das ist auch mit der Punkt, warum ich glaube, das habe ich am Anfang vielleicht auch sogar so gesagt. Mit so der Punkt, warum ich gerne in dem Feld arbeiten möchte, weil ich das einfach selber als unfassbar hilfreich empfunden habe. Also an mehreren Stellen auch schon mal so an bei Themen, die ja auch gesellschaftlich total anerkannt sind, ne? Studienberatung habe ich gemacht. Am Anfang, als ich nicht wusste, was möchte ich überhaupt studieren, in welche Richtung möchte ich überhaupt. Aber eben auch schon, ja, bei Themen, die, also ich bin da einmal so ein bisschen reingestolpert. Das war tatsächlich bei meiner Osteopathin, die mich seit Jahren begleitet. Weil ich so sehr körperliche Symptome hatte. Ich hatte immer sehr, sehr starke Rückenschmerzen und bin deswegen zu ihr gegangen. Und da kam dann recht schnell raus, dass gar nicht so mein Rücken das Problem ist, sondern das, was ich vorhin angesprochen habe, so ja, festsitzende und unterdrückte Gefühle und Emotionen und eher so, ja, gelernt zu haben, ich bin zu viel, gar keinen richtigen Zugang zu den Gefühlen zu haben. Das haben wir da sehr, sehr viel erarbeitet und richtig, also kam ewiger Prozess, also mein ganzer, ja, Arbeitsprozess an mir in den letzten, boah, 15 Jahren, würde ich sagen. Da haben wir alles Mögliche aufgearbeitet. Es ging dann irgendwann dazu über, dass ich gar nicht mehr angefangen habe, meine körperlichen Sachen als erstes zu benennen, sondern mittlerweile wirklich gut benennen kann, so was ist hier gerade eigentlich bei mir los und warum beschäftigt mich was, warum belastet mich was, wie fühle ich mich überhaupt. Genau, und ein ganz, ganz prägendes Ereignis ist für mich der Verlust von einer sehr guten Freundin von mir, wo meine Welt von jetzt auf gleich so einmal umgekippt wurde. Und ich da gemerkt habe, ja, das ist eine Konfrontation mit Trauer, die ich so nicht kannte. Und wo ich dadurch, dass ich Hilfe angenommen habe, ich habe das so, also ich war auch da bei meiner Osteopathin und Heilpraktikerin, aber auch zum Beispiel im Hospiz und habe mich beraten lassen. Und habe da auch gemerkt, wie wertvoll das einfach ist. Gerade in solchen, in so schlimmen Situationen. Es war bei mir wirklich, ich habe das von jetzt auf gleich erfahren, dass die Freundin von mir verstorben ist. Und ja, man fällt ja automatisch, glaube ich, erstmal auch in so einen Schutz. Und ich da dann irgendwie in dieser Beratung beispielsweise gemerkt habe, dass auch Gefühle, die ganz doof sind, also ich war ganz, ganz wütend. Ich war so wütend, dass das passiert ist. Und auch wütend eigentlich ein bisschen auf sie, weil ich so dachte, ja, ich sitze hier jetzt alleine, was soll das denn? Und in der Beratung hatte ich die Chance, das einfach mal anzusprechen. Das habe ich ja vorher niemandem gesagt. Ich habe mich da total für geschämt, so zu fühlen. Weil ich denke, okay, hier ist sowas Schlimmes passiert und ich fühle mich wütend. So, also das passte für mich vorher gar nicht zusammen. Und in dieser Beratung beim Hospiz hatte das zum ersten Mal Raum und wurde nicht bewertet. Im Gegenteil, es wird mir sehr schnell sehr deutlich gesagt, dass es ein völlig normales Gefühl ist in dieser Situation. Ja, da hat mir das einfach unfassbar viel gebracht. Auch überhaupt das Thema Tod zu akzeptieren und dass man das nicht nur, dass es manchmal nicht reicht, nur zu wissen, ja, das kommt irgendwann auf uns alle zu, sondern dass es auch in Lebenssituationen kommen kann, wo man nicht damit rechnet. Und es hat, ja, ich glaube, dadurch, dass ich mir Hilfe geholt habe, habe ich, betrachte das manchmal so, es hat auch, ist vielleicht auch sehr spirituell oder wenig verständlich, weiß ich nicht, weil ich betrachte das manchmal so, dass die Freundin mir damit eigentlich ein total schönes Geschenk gemacht hat, weil ich neben all der Trauer und all dem Schmerz auch gelernt habe, erstmal wie stark unsere Bindung ist. Ich habe gelernt, das Thema Tod irgendwie zu integrieren, zu akzeptieren. Ich habe mich damit nochmal in so einem anderen Ausmaß mit mir beschäftigt und an Stellen geguckt, wo ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Und ich möchte damit nicht irgendwie sagen, so dass dieses ihr Verlust irgendwie damit einen Sinn hat oder irgendwas hat für mich nach wie vor keinen Sinn und ich finde das nach wie vor richtig scheiße. Aber ich habe halt irgendwie gelernt, mich das zu akzeptieren vielleicht. Ich kann es ja nicht mehr ändern. Das ist halt leider so. Und irgendwie zu gucken, wie kann ich damit leben? Und daraus ist bei mir so viel entstanden und ich habe mich, was Sichtweisen auch angeht, was zum Beispiel Wertschätzung und Dankbarkeit angeht, komplett verändert, weil das auf einmal so viel Platz in meinem Leben hat, andere Menschen oder auch Sachen bei mir selber wertzuschätzen und dankbar zu sein, weil es eben nicht selbstverständlich ist. Und auch so gerade dann auf Freundschaften bezogen, haben auf einmal so vermeintliche Kleinigkeiten so einen hohen Stellenwert, dass man sich einfach mal lange umarmt. Oder einfach meiner Freundin sagt, hey, ich bin froh, dass es dich gibt und du in meinem Leben bist. So, und witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, für mich ist das total bedeutsam, hatte ich so ein Treffen vorher mit der Freundin, die verstorben ist, wo wir uns all das auch gesagt haben. Und ich einfach immer merke, ja, was das für ein Stellenwert für mich hat. Und ich bin so froh, dass wir uns umarmt haben zum Schluss und gesagt haben, ohne zu wissen, dass es der Schluss ist, und uns gesagt haben, wie lieb wir uns haben und wie froh wir sind, dass wir uns kennen. Und ja, so ich so denke, ja, würde ich gerne häufiger machen. Aber das nehme ich irgendwie so mit und das trage ich in andere Freundschaften. Und ich merke oft, gerade die Freundinnen, die mir nahestehen, wie die das auch für sich mitnehmen und das auf einmal auch machen. Und das ist irgendwie so eine schöne Welle, die sich dadurch so in Gang gesetzt hat. Und ja, für mich, ich glaube einfach mein Blickwinkel für positive Sachen in Beziehung ist dadurch einfach viel, viel größer geworden, weil ich bei ganz vielen Sachen gelernt habe, dass es nicht selbstverständlich ist. Und das hat mir vor allem, ich glaube nicht, dass ich da alleine hingekommen wäre. Also da haben wir sehr, sehr viel an mir und mit mir gearbeitet. Ja.
Ja, es braucht einfach manchmal ein Gegenüber, ne? Also der Mensch entsteht ja auch durch Resonanz.
Ja, definitiv. Und auch, also gerade bei solchen Themen ist es ja auch so, Freundinnen sind dann auch unfassbar wichtig und es waren wirklich auch, ich habe wirklich ein schönes Umfeld und habe sehr viel Unterstützung erfahren, sehr viel Liebe, sehr viel Unterstützung, sehr viel Halt. Aber es ist immer noch mal, als Freundin spricht man ja anders, ja, als klar, in einer Beratung. Und als wenn da jemand sitzt, der auch professionell arbeitet damit, hat das nochmal ein ganz, ganz, löst ja ganz andere Sachen aus.
Ich habe vor kurzem zu einer Klientin hier gesagt, die dann auch sagte, ja, sie fühlt sich jetzt ein bisschen schlecht, dass sie wegen so bestimmten Themen jetzt ein Coaching in Anspruch nimmt. Sie könnte das, ihre Freundinnen haben gesagt, du kannst es doch auch mit uns klären. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe das gut von deinen Freundinnen, weil die wollen für dich da sein. Und deren Aufgabe ist jetzt auch mit dir in diese Wut zu gehen und wütend zu sein und diese Emotionen zu leben und einen Raum dafür zu geben, dass die mal so richtig rauskommen können, also diese ganzen Gefühle. Und hier ist der Raum, die Gefühle zu erörtern und zu gucken, wo kommen die her. Und dafür braucht es eine gewisse Distanz. Und ich bin da einfach, ich bin ja nicht Teil des Systems, also systemischer Ansatz, ich bin nicht Teil des Systems und kann es dann schaffen, die Person sozusagen vom Spielfeld zu holen und mal gemeinsam sich auf die Tribüne zu setzen und mal zu gucken, was passiert eigentlich gerade. Genau. Tomke. Ich fand, das war eine ganz schöne Aufnahme. Wir sind mächtig über die Zeit gegangen. Es ist egal. Ich fand das total schön mit dir und vielleicht folgt ja auch noch mal eine zweite Folge, weil ich glaube, da gibt es noch eine Menge, worüber wir reden können. Vielen Dank, dass du so dich so authentisch gezeigt hast und so ehrlich bist und die Leute so hast teilhaben lassen. Ich glaube, das ist ein Riesenmehrwert. Wenn wir uns so zeigen, weil man damit einfach auch das Gefühl vermittelt, also den Menschen, die zuhören, dass sie vielleicht mit ihrem Thema nicht alleine sind, dass es auch andere Menschen gibt, denen es so geht. Und wenn man das Gefühl hat, man ist mit seiner Sache nicht so alleine, dann ist es ja auch schon gar nicht mehr so schwer oft. Ja. Möchtest du noch einen Abschlusssatz sagen?
Ja, ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass ich dabei sein durfte. Ich fand den Austausch sehr schön und ja, es hat Spaß gemacht. Es war eine total schöne Begegnung auf diesem Weg mit dir. Und auch einfach, ja, mich bei dir bedanken für diese Option, dass du so ein Format stellst. Dass da einfach wirklich Menschen vielleicht auch von profitieren. Und ich würde es schön finden, wenn sich Menschen das anhören und vielleicht was davon mitnehmen. Jeder das irgendwie, was er sie braucht. Genau. Und ja, danke, dass du das alles ermöglichst. Ich finde, das ist eine sehr, sehr große Bereicherung.
Schön, vielen Dank. Dann wünsche ich dir alles Gute und wir hören uns.
Ja. Ja, auch alles Gute. Tschüss.
Tschüss.